Dann war es so, dass ich erst ganz stark Kopfschmerzen hatte und dann plötzlich eben die linke Körperhälfte gelähmt war. Und ich habe es erstmal gar nicht verstanden. Ich dachte, die haben sich vertan. Schlaganfall ist doch eine Diagnose für 80-Jährige, nicht für 18-Jährige.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Jasmin Fuchs. Sie ist 18 Jahre alt, als sie einen Schlaganfall bekommt. Von einer Sekunde auf die andere sieht ihr Leben komplett anders aus. Ihre linke Körperhälfte ist gelähmt. Sie kämpft sich zurück ins Leben, aus dem Bett, in den Rollstuhl und dann schließlich wieder auf die Beine. Heute ist sie hier und erzählt ihre Geschichte. Jasmin, herzlich willkommen. Wie geht's dir heute?
Sag gut, mal. Gut geht's mir. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Bist du wieder, sag mal, wie bist du mobil? Fass mal kurz in Worte, wie bist du jetzt unterwegs, wenn du so mit der Bahn reist und dich über Bahnhöfe bewegst und durch Fußgängerzonen und so?
Ich kann laufen, ich kann nicht lange laufen, aber ich komme überall hin, wo ich hin will. Und wenn es mal nicht geht, fahre ich mit dem Fahrrad. Das macht auch sehr viel Spaß. Ich wohne jetzt in einer Stadt, wo das sich sehr lohnt.
Mhm.
Genau.
Also du bist mobil.
Bin mobil, zwar etwas langsamer als andere, aber mobil.
Das ist erstmal, wenn du jetzt, dass du einfach so dastehst, ist im Grunde eine kleine Wundergeschichte nach dem, was passiert ist. Und erstmal gut zu hören, weil es so zumindest eine Art Happy End gibt. Wie happy das ist und wie endet, das werden wir noch sehen. Aber erzähl mal, wie alles anfing. Es war ja so, du bist 18 Jahre alt, du sitzt in der Küche eurer WG, hast gerade begonnen zu studieren, ne? Und im Backofen ist eine Pizza. Und dann passiert es. Was passiert?
Dann war es so, dass ich erst ganz stark Kopfschmerzen hatte. Und dann plötzlich eben die linke Körperhälfte gelähmt war. Und gleichzeitig fiel es mir schwer zu sprechen. Also ich wusste zwar noch, was ich sagen will, aber ich konnte die Worte nicht formulieren. Und meine Mitbewohnerin, die hat mich ganz alarmiert angeguckt und war irritiert eben davon. Und im gleichen Moment rutschte ich dann da vom Sofa runter, weil ich mich nicht mehr halten konnte. Und landete da eben auf diesem kalten Küchenboden gelähmt.
Das war alles, hast du gemerkt, das sind andere Kopfschmerzen als solche, die du kennst?
Ja, die waren einseitig.
Ah, okay. Auf der linken Seite dann?
Nee, rechts, weil es ist ja über Kreuz.
Ist über Kreuz, richtig, stimmt. Also auf der rechten Seite Kopfschmerzen und die linke Seite
war gelähmt.
Gelähmt. Das hast du sofort gemerkt?
Ja, also ich habe zwar nicht gemerkt sofort, dass es gelähmt ist, sondern halt, dass es sich nicht bewegen kann. Und ich habe auch gedacht, ach, so schlimm kann es schon nicht sein, wird schon gleich wieder. Mhm. Aber dass da was passiert ist, habe ich auf jeden Fall gemerkt, weil, wie gesagt, ich konnte mich nicht auf dem Sofa halten, sondern bin dann da so runtergerutscht, eben weil man mit einseitiger Kraft nicht mehr sitzen kann.
Und was ist dann passiert? Gott sei Dank war ja eine Freundin da, du warst nicht allein.
Ja.
Sie hat den Notarzt gerufen?
Ja, sie hat dann auch den Notarzt gerufen. Wir haben erst noch mit ihrer Mutter telefoniert. Und die hat dann gesagt, naja, zur Sicherheit mal lieber einen Notarzt rufen. Genau.
Wie lief das dann ab?
Genau, wir haben dann eine ganze Weile noch gewartet darauf, dass die endlich kommen. Die Zeit habe ich überbrückt damit, dass wir, beziehungsweise dass ich versucht habe, Akkordeon zu spielen.
Du hast versucht, Akkordeon zu spielen?
Ja, ich habe 11 Jahre lang Akkordeonunterricht gehabt und das war so meine größte Leidenschaft davor. Und ich wollte unbedingt rausfinden, wenn das noch geht, dann wird ja alles noch in Ordnung sein. Solange ich noch Akkordeon spielen kann, ist die Welt in Ordnung. Dann hat sie mir halt das Instrument gebracht und ich habe versucht, es zu spielen. Wir haben noch versucht, Lobpreis zu machen, aber nachdem quasi der Balg komplett geöffnet war, kam kein Ton mehr aus dem Instrument, weil keine Luft mehr durchgeströmt ist.
Okay, Lobpreis zu machen würde bedeuten, Lieder zu singen, ne?
Ja.
So christliche Lieder.
Christliche Lieder singen wollten wir.
Ja.
Und dann habe ich gemerkt, hier ist richtig was, hier geht was nicht. Hier ist richtig was Ernstes. Aber trotzdem habe ich gedacht, naja, es ist jeden Moment wieder in Ordnung. Also mir war dann für den Moment halt klar, hier passiert gerade was.
Mhm. Kannst du einschätzen, wie lange das gedauert hat zwischen den ersten Kopfschmerzen und dem Eintreffen des Notarztes?
Ich weiß nicht genau, ich denke irgendwas zwischen einer halben und einer Stunde.
Das ist lang.
Ja.
Du warst damals wo?
Ich war also, ja im Studienwohnheim. Also.
Oh, genau, und das war in Moritzburg, in Sachsen. Ne? Eigentlich sollte das nicht so sein, dass man so lange wartet, bis ein Notarzt kommt.
Ja.
Okay, wie ging es dann weiter? Mit Blaulicht ins Krankenhaus?
Genau, die sind dann gekommen, haben mich mitgenommen ins Krankenhaus. Und dann wurden da eben verschiedenste Untersuchungen gemacht, bis klar war, okay, Schlaganfall.
Wie hast du die Diagnose aufgenommen?
Ich habe es erstmal gar nicht verstanden. Ich dachte, die haben sich vertan. Schlaganfall ist doch eine Diagnose für 80-Jährige, nicht für 18-Jährige.
Ja, genau so würde ich auch denken. Wann ist das in deinen Kopf gesickert, dass das jetzt echt ist?
Also das, natürlich, man merkt ja, dass das nur eingeschränkt ist. Und wenn dann so am nächsten Tag immer noch die Sachen so sind, also dass es immer noch nicht sich bewegt, dann wird man ja schon irgendwann an den Punkt kommen, dass man merkt, ah, es könnte was Ernstes sein. Und ich hatte in der Fahrschule gelernt, was ein Schlaganfall ist. Das heißt, ich konnte schon irgendwie einordnen, was da passieren könnte oder was das ist. Mhm. Aber dass es mir passieren kann, damit hätte ich nie gerechnet.
Weißt du überhaupt, wie viel Prozent von so jungen Menschen, 18-, 20-Jährige, überhaupt einen Schlaganfall bekommen? Das ist eine minimale Quote wahrscheinlich.
Ich habe die Zahl schon mal nachgeguckt und ich war überrascht, dass sie doch höher ist, als man jetzt so auf den ersten Blick denken könnte.
Du weißt sie aber auch nicht mehr?
Ja.
Ich habe auch nicht recherchiert. Hätte ich mal machen sollen und so. Aber okay, aber es ist trotzdem, ehrlich gesagt, ich kenne niemand annähernd so Junges.
Ich kenne leider einige.
Okay, ja klar, aber das hat sich inzwischen natürlich verändert. Warst du im Krankenhaus? Wie ging es weiter? Du wurdest operiert?
Genau, ich war in zwei verschiedenen Krankenhäusern. Also in dem einen war ich nur für eine Nacht und dann wurde ich eben umverlegt. Und dann wurde da erstmal ein Embolisat gespritzt. Das ist eine Flüssigkeit, die Blutung gestoppt hat, weil es sich bei mir nicht um Thrombus handelte. Also oftmals verbindet man ja mit einem Schlaganfall ein Blutgerinnsel, was dann ein Blutgefäß verstopft und das eben die Ausfälle auslöst. Mhm. Bei mir ist aber ein Gefäß geplatzt.
Okay.
Das heißt, man hat keinen Blutverdünner gegeben, sondern eben eine Flüssigkeit, die Blutung gestoppt hat, also die Gefäße verklebt hat.
Ja, das Gegenteil sozusagen. Ja. Ja, okay. Und dann wurde operiert?
Genau, die eigentliche OP, die kam erst ein halbes Jahr später, aber das war quasi der Eingriff, der direkt da auf den Schlaganfall hinfolgte.
Verstehe.
Genau.
Ja, ja, okay, die eigentliche OP, ich dachte, es sind zwei OPs, aber das erste ist dieser Eingriff gewesen. Ja. So, und wie war das, als du dann die Tragweite verstanden hast? Wann hast du die überhaupt verstanden? Schlaganfall, ich liege jetzt da im Krankenhaus, das kann passieren, man weiß noch nicht genau, was ist. Aber um dann zu merken, im Bewusstsein zu haben, das ist etwas, was mein Leben verändert.
Ich glaube, die ganze Tragweite, da bin ich immer noch dabei, das zu verstehen, das habe ich noch gar nicht. Es gab so immer wieder einzelne Momente, in denen ich gemerkt habe, okay, es ist ernst oder es ist nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe oder es geht nicht so schnell vorbei. Einer davon war zum Beispiel, als ich das erste Mal in der Reha-Klinik mit dem Chefarzt gesprochen habe und der dann sagte, naja, wir werden jetzt hier so 1-2 Wochen dich auf der Intensivstation behalten und danach noch so 1-2 Monate auf der Normalstation. Und ich wusste bisher, dass eine Reha so 3 Wochen geht. Das heißt, ich habe gedacht, naja, die 3 Wochen, das geht schon irgendwie vorbei, aber dass es so lange dauern würde, das war so ein Moment von, ach krass, es ist wirklich ernst.
Ja, verstehe. Und sag doch nochmal schnell, in welchem Zustand du warst. Du lagst ja erstmal nur im Bett.
Ja.
Du durftest erstmal ja gar nicht aufstehen, konntest es auch nicht. Und ich habe in deinem Buch gelesen, du hast nämlich ein Buch geschrieben, Kurzschluss im Kopf heißt das. Und da beschreibst du, dass du mal begonnen hast, dich zu waschen im Bett.
Ja.
Und eigentlich hast du gedacht, wieso soll ich jetzt, ich will nachher mal duschen oder so. Aber das ging nicht. Also das heißt, du warst schon sehr immobil, sagt man.
Ja, genau. Ich konnte mit der Physiotherapie zumindest mich mal an den Bettrand setzen und dann später auch mal aufstehen. Aber ganz am Anfang war es wirklich, dass ich nur im Bett gelegen habe. Und deswegen habe ich auch gedacht, warum soll ich mich denn jetzt noch waschen?
Party ist eh nicht angesagt.
Ja, es passiert doch nichts. Ich liege doch hier in meinem Bett.
Aber irgendwann sollte dann irgendwie schon.
Genau, als dann absehbar war, ja, ich darf jetzt aus dem Bett raus, da dachte ich dann, naja, dann können wir auch duschen.
Um mal Mensch zu bleiben irgendwie, ja.
Auch das.
Okay, wie das Ganze weiterging und mit Reha und wie, was das auch für dein Leben, deinen Glauben auch bedeutet hat, darüber reden wir gleich. Jetzt lade ich dich ein zu einer kleinen Entweder-Oder-Fragerunde. Jasmin, du weißt, das gehört zu diesem Podcast dazu. Ich nenne dir 2 Alternativen, du entscheidest dich für eine, legst eine dritte dazu oder erzählst ein bisschen was dazu. Tja, die erste ist mal Spaß oder Ernst?
Spaß. Definitiv Spaß.
Großartig, dass du das sagst.
Ich verwende zwar das Wort Spaß selten, ich würde eher Freude sagen. Ich finde, Spaß klingt immer so ein bisschen flapsig, so ein bisschen, als wäre es nur rumblödeln, aber lieber was Lustiges als was Ernstes.
Hast du eigentlich, würdest du sagen, den Humor behalten in dieser Zeit oder irgendwann wiedergefunden?
Ich glaube, ich habe den auf jeden Fall erlebt als was, was trägt. Ich habe ganz sehr zum Beispiel davon profitiert, auch wie Samuel Koch da als Vorbild vorhergeht, dass der immer wieder mit Witz auf die Sachen reagiert. Das hat mich sehr getragen.
Mhm. Ja, Samuel war auch hier im Podcast. Und ja, genau, das ist etwas, was aber auch nicht auf Dauer da ist. Mhm. Aber immer mal wieder, Humor ist, ich finde, eine unterschätzte Gabe Gottes, würde ich mal so sagen.
Ja.
Herz oder Hirn?
Herz.
Bist mehr ein Herzmensch als ein Kopfmensch.
Ich glaube, dass das Herz sehr, sehr wichtig ist, dass man natürlich mit dem Verstand das abwägen sollte. Aber die besten Entscheidungen, die habe ich bisher dann getroffen, wenn ich aufs Herz gehört habe.
Kleid oder Jeans?
Jeans.
Chaos oder Ordnung?
Geordnetes Chaos.
Okay, das ist schön. Ja, wenn man das Ding kombinieren kann, ist auch nicht schlecht. Anfangen oder aufhören?
Anfangen.
Du fängst immer wieder neu an. Hast auch gelernt anzufangen. Ne?
Ja, man muss jeden Tag neu anfangen. Aufhören ist nicht. Wenn ich jetzt Therapie aufgebe, dann ist es nur noch ein Dahinsiechen. Das will ich mir nicht leisten.
Manchmal ist das Leben auch anstrengend, ne? Ist es anstrengender geworden für dich?
Ja, auf jeden Fall.
Ich meine, du spielst ein Instrument, Akkordeon, da kommen wir nochmal drauf. Oder hast gespielt, das ist auch so eine gewisse...
Das ist leider ein Hast gespielt, aber ja. Ich bin dabei, es mir wieder zurückzuerobern.
Ja, zu erobern. Aber es gehört ja zu allem, was wir tun, auch im Sport, in der Musik, im Studieren sowieso, auch in jedem Handwerk. Es gehört immer das Üben, das Trainieren, die Praxis dazu. Wir müssen was tun, um voranzukommen, um dann auch Freude an dem zu haben, was wir erleben. Das erlebst du jetzt nochmal stärker mit allem, was Reha ist, was Training ist und so. Wie oft trainierst du am Tag? Oder machst Übungen, Physio?
Also ich habe 2-mal in der Woche Physio und 2-mal in der Woche Ergo. Mhm. Und oft ist es auch so, dass ich Hausaufgaben bekomme. Jetzt zuletzt ist mein Physiotherapeut gerade ganz scharf auf Springseil springen. Und okay. Die neueste Hausaufgabe ist rückwärts springen.
Okay, er ist scharf drauf und du musst...
Ja, so kann man das wirklich sagen.
Ja. Ja, ja, okay. Aber es ist gut, dass du Begleiter hast, die dich da auch challengen und dass du da so dranbleiben kannst.
Bin ich dankbar für echt.
Glück oder Pech?
Glück.
Sagst du?
Ja.
Obwohl du so, eigentlich, man könnte auch sagen, das ist so ein Pechvogel, Mensch. Wieso? Wieso du? Und hast du die Frage eigentlich gestellt?
Die habe ich gestellt, ja. Die stelle ich auch in meinem Nachwort. Und ich will zu diesem Wieso ich, was ja oft aus einer leidvollen Perspektive gestellt wird, will ich eine zweite Perspektive dazu stellen, nämlich zu fragen, warum bin ich würdig, all das zu erleben? Und das ist die Glückperspektive, die glücklich darüber ist, dass Gott gesagt hat, Jasmin, du darfst.
Also du fragst andersrum. Das ist eine gute Grundhaltung. Trotzdem ist es ja so, ich könnte auch sagen, so als Alternative, wie schätzt du das ein, wie deutest du das? Ist es Zufall oder ist es Fügung?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, was Zufall ist, aber mir ist da was zugefallen, könnte man auch sagen. Mhm. Vielleicht hat es einer gefügt, vielleicht auch nicht, aber ich habe ganz viel Gott darin erlebt.
Du lässt es einfach offen?
Ich weiß es halt nicht.
Ja, ich glaube auch nicht. Ich glaube, wenn du jetzt was sagen würdest, was es denn sei, wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen fragwürdig.
Für mich ist es auf jeden Fall ein Geschenk.
Ja, das ist krass. Der Untertitel deines Buches heißt, sag mal selber.
Ja, wie Gott mir meinen Schlaganfall schenkte.
Ja, da müssen wir drüber reden. Kann ein Schlaganfall ein Geschenk sein?
Für mich war es das auf jeden Fall, weil ich bin extrem dankbar für die ganzen Begegnungen, die ich hatte. Für die Momente, wo ich nochmal erleben durfte, wer Gott ist, wie Gott mir begegnen will. Und das will ich nicht missen. Das würde ich zum keinen Preis der Welt eintauschen wollen.
Tatsächlich, sagst du so?
Ja.
Was waren das für wertvolle Momente? Im Krankenhaus zum Beispiel?
Das Krankenhaus würde ich gar nicht mehr als das Wertvollste bezeichnen, auch wenn ich dort viel gelernt habe, nämlich, dass wenn alles zerbricht, ist Gott noch da. Ich hatte meinen Schlaganfall mitten in Corona-Zeiten. Ja. Das bedeutet, ich war sehr isoliert, da durfte niemand zu Besuch kommen. Und wenn man hilflos im Bett liegt, niemand zu Besuch kommen darf, da ist man auf das zurückgeworfen, was wirklich trägt. Und da habe ich gemerkt, Gott trägt.
Jetzt lass mich mal fragen, Jasmin, du sagst es so selbstverständlich, redest immer wieder von Gott, der trägt. Jetzt frage ich mal, ich sag mal so, ich bin ja auch ein glaubender Mensch, aber jetzt frage ich mal ein bisschen stellvertretend, was ist das denn, Gott? Du liegst da allein im Krankenhaus, du liegst allein in deinem Bett. Was trägt da? Ist das ein Gefühl? Ist das ein Gedanke? Ist das eine Weltanschauung?
Ich würde sagen, das ist das Wissen darum, nicht alleine zu sein. Das Wissen darum, dass sich gerade noch einer mit mir hier in diese Situation begibt und dass schon einer noch viel tiefer da drin war im Leid.
Woher hast du dieses Wissen? Woran machst du das fest?
Zum einen habe ich das aus der Bibel, weil da steht es drin, dass Jesus auch Leiterfahrungen gemacht hat und dass das getragen hat. Zum anderen nehme ich das aus Erfahrungen, die ich gemacht habe, aus Gemeinschaft mit anderen Christen, aus ganz vielen Dingen, die mich umgeben und die ich sehr wertschätze.
Also bedeutet dir schon, die Geschichte von Jesus zeigt dir auch etwas von dem, wer Gott sein kann oder wer Gott sein mag für dich.
Ja, Jesus ist für mich Gott.
Gottes Sohn.
Und deswegen erkenne ich darin auch, wie Gott ist.
Ja, das ist gut, nur um das nachzuvollziehen. Jesus hat ja auch Leidvolles erlebt. Ne? Und da hast du dich mit verbunden und getragen gefühlt.
Ja.
Wie hilft das jetzt, wenn dir, was weiß ich, irgendwas wehtut und du kannst dich, oder ich dich juckt am kleinen Zeh und du kannst dich nicht kratzen, weil du nicht hinkommst. Der blöde Schmerz geht nicht vorbei. Gott ist da, aber der blöde Zeh juckt immer noch.
Ja, dann hilft Gott mir, das auszuhalten.
Es klingt irgendwie glaubwürdig, wie du das erzählst. Und vielleicht auch ein bisschen geheimnisvoll.
Das ist auch geheimnisvoll. Ich kann es nicht zu Ende erklären. Deswegen sage ich Herz und nicht Verstand. Mhm. Ich habe es nicht durchdrungen, aber ich habe es im Herzen.
Ja, und da kann man irgendwie nur sagen, es ist auch wertvoll, dass du das hattest. Du hast gesagt, Krankenhaus waren gar nicht so die wertvollen, an das, was du gedacht hast, was so wertvoll ist.
Ja, das waren
ist.
Nicht die entscheidendsten Momente.
Was waren denn die entscheidendsten Momente?
Ich würde sagen, das waren dann eher spätere Momente, wo ich nicht nur Sachen empfangen habe, sondern wo ich Sachen weitergeben durfte. Also zum Beispiel habe ich mit einer Schwester Bibel gelesen im Nachtdienst, die eigentlich gar nicht so viel mit Glauben und mit Kirche am Hut hatte, aber die plötzlich offen für Fragen war, die sich dafür interessiert hat, weil sie mich kennengelernt hat und gemerkt hat, oh, zu mir gehört es dazu, dass ich glaube, dass
das heißt,
Gott mir
die
wichtig ist.
Die Schwester war beeindruckt von der Patientin, die da liegt und ihren Humor nicht verloren hat.
Und vor allem ihre Hoffnung.
Und eine Hoffnung hat. Okay. Erzähl mal noch ein bisschen die Reha-Maßnahmen. Gib uns mal noch einen Einblick für die Zeitdimension. Das ging ja alles bisher über Monate.
Genau, ich war insgesamt 5 Monate in meiner ersten Reha. Und dann ein paar Jahre später nochmal. Also ich war insgesamt 4-mal zur Reha. Genau. Das waren dann
5 Monate die erste Reha.
Ja.
Welche Fortschritte hast du gemacht? Du hast dich ja erstmal aus dem Bett in den Rollstuhl kämpfen müssen.
Genau, ich habe sitzen gelernt als erste Lektion. Und dann habe ich später gelernt, mit einem Unterarm-Gehwagen zu laufen. Das ist wie ein höherer Rollator, also wo man sich, wie der Name sagt, mit den Unterarmen abstützt. Mhm. Und dann später habe ich einen Gehstock bekommen, bis ich irgendwann freilaufen konnte.
Wie lange hat es gedauert bis zum Sitzen und dann bis zum Freilaufen?
Das Sitzen ist halt in Etappen passiert. Also bis ich mal einen ganzen Tag zum Beispiel im Rollstuhl sitzen konnte, hat es vielleicht so 2 Wochen gedauert.
Okay, das war relativ schnell dann.
Ja.
Ja.
Genau, und dann vielleicht nochmal ungefähr einen Monat, bis ich den Unterarm-Gehwagen bekommen habe. Dann wieder einen Monat, bis der Gehstock da war. Und bis ich den dann wieder los war, auch ungefähr einen Monat. Also so kann man es ungefähr sagen.
Welche Prognose hast du gehabt, wie das weitergeht?
Also insgesamt haben sich die Ärzte immer sehr bedeckt gehalten, was Prognosen angeht. Man wusste auch nie, wann man entlassen wird. Man hat immer nur gesagt gekriegt, ja, bleibst noch ein bisschen. Aber was ist ein bisschen? Man wusste nie, wann es weitergeht und wie es weitergeht und ob es weitergeht. Es gab durchaus zwischendurch auch mal die Überlegung, ob ich im Rollstuhl bleibe.
Hast du Angst gehabt?
Ich glaube nicht, weil es für mich gar nicht greifbar war. Für mich war klar, aufstehen, laufen.
Mhm. Also so die, es hatte gar keinen Raum, so ein Szenario dir auszumalen, was ist, wenn ich mein Leben lang im Rollstuhl sitze oder so, sondern du warst fokussiert auf Aufstehen, auf Hoffnung, auf Optimismus.
Ja.
Ja.
Ich bin davon ausgegangen, dass, wenn ich doch jetzt krank bin, mich in eine Maßnahme begebe, die mich gesund machen soll, dann wird es auch so sein. Wenn ich jetzt 3 Wochen hier bleibe, dann werde ich mich auch wieder auf die Beine kriegen. Und wenn ich 5 Monate dort bleibe, dann werde ich auch wieder frei laufen können.
Und so ist es auch gekommen, ne?
Ja, also nicht, dass das vorher klar war, aber jetzt rückblickend hing das halt ganz offensichtlich. Aber davor war natürlich vieles nicht klar.
Sag mal, wenn du jetzt so zurückschaust, du hast ja immer noch die Spuren, du spürst es immer noch, du kannst immer noch nicht Akkordeon spielen für dich. Was bedeutet dir dein Akkordeon?
Alles. Also fast alles. Es ist auf jeden Fall, das verstehen viele Menschen nicht, aber ich glaube, ich würde das, was ich an Heilung erfahren habe und das, was ich an Fortschritt gemacht habe, ich würde es eintauschen, wenn ich dafür Akkordeon spielen könnte, wieder so wie vorher.
Okay, ist so wertvoll für dich.
Ja.
Wie lange spielst du schon Akkordeon?
Also ich hatte 11 Jahre Unterricht. Mhm. Genau, und dann hatte ich halt als das Studium anfing, aufgehört, weil ich dann umgezogen bin und dann eben nicht nochmal die Möglichkeit hatte, Unterricht zu nehmen, eben weil es auch gerade mit Corona zusammenfiel. Genau, und dann war ja der Schlaganfall direkt.
Aber du hast für dich gespielt und Bist du aufgetreten damit immer wieder? Mit
auch
anderen?
Ja, ich war unter anderem auch in der Reha-Klinik, in der ich dann selber als Patientin war, um dort für Patienten vorzuspielen.
Da hast du vorher, bevor du alles klar, hast du gespielt.
Ja.
Ach, das ist auch ein Ding. Und nachher sitzt du da auf der anderen Seite sozusagen. Welche Chancen gibt es, dass du wieder spielen kannst?
In der Reha hatte eine Schwester die Idee, dass ich ja probieren könnte, mit einem Spiegel zu spielen, also quasi mich vor einen Spiegel zu setzen, weil dann sehe ich ja zumindest die Finger, also die linke Hand ist ja die eingeschränkte bei mir und die ist zuständig für die Bassknöpfe. Und das Problem ist, dass ich zum einen die Knöpfe nicht spüre und zum anderen, dass ich halt nicht so präzise die Finger bewegen kann, um auf die Knöpfe zu drücken. Und diese Präzision, die kann man ein bisschen umgehen, indem man einen Spiegel davor stellt und quasi schon mal sieht, was man macht, aber trotzdem muss man ja die Finger noch führen. Und das war der erste Schritt, um wieder ein bisschen spielen zu können. Und ich habe dann auch eine ganze Weile geübt. Aber ehrlich gesagt, die Lieder sind erkennbar, aber für jemanden, der 11 Jahre lang gespielt hat, ist es traurig.
Ja. Das ist natürlich bitter auch und so. Aber ist ein Motiv, dass du weiter dran bleibst, oder? Zu sagen,
ja, auf jeden Fall.
Also das will ich wieder erreichen.
Eine meiner größten Wünsche, dass das wieder geht.
Mit Spiegel, da hast du auch im Buch so eine Szene drin, wo du vor dem Spiegel sitzt oder neben dir im Spiegel und du die andere Hand siehst und das so eine mentale Übung auch ist, sich vorzustellen, du bewegst jetzt diese Hand, die unbeweglich ist, ne?
Genau, man hat einen Spiegel vor sich.
Ja.
Und dann hat man die eine Hand auf der einen Seite und die andere auf der anderen Seite. Und die gesunde Hand, also in meinem Fall die rechte Hand, liegt auf der Seite, wo der Spiegel ist. Und dann bewegt man die Hand ganz langsam und guckt sich in dem Spiegel die Bewegung an. Dadurch sieht man es ja doppelt. Also man hat ja quasi die gesunde Hand, die das macht, und die gespiegelte Hand, wo es auch so aussieht, als würde quasi die beeinträchtigte Hand das mitmachen. Und dadurch wird das Gehirn überlistet und denkt, haha, die linke Hand, die kann das ja auch.
Und könnte dazu führen, dass diese Bewegung initiiert wird oder dass da vielleicht was angestoßen wird?
Das ist die Idee.
Ja. Und hat geklappt ein Stück weit oder ist...
Ob es jetzt daran lag, weiß ich nicht genau, aber ich habe es auf jeden Fall eine ganze Weile gemacht und es haben sich dann auch Fortschritte eingestellt, dass genau die Bewegungen, die ich da eingeübt habe, dann auch wieder gingen.
Du beschreibst ohnehin ein paar skurrile Situationen. Eines habe ich noch im Kopf, wie du im Bett liegst. Ich glaube, bei Nacht schläfst oder bist du im Halbschlaf und du spürst eine Hand auf deiner Brust oder auf dem Brustkorb liegen irgendwie. Und du denkst, huch, was ist das?
Genau, also ich lag im Bett, wie gesagt, es war nachts und ich hatte meine linke Hand auf meiner Brust. Und ich dachte, Moment, was bewegt sich denn da? Wer fasst mich denn da an? Und man war dann schon gewöhnt, dass Pflegekräfte manchmal übergriffig sind und Sachen passieren, die eigentlich viel zu intim sind. Aber das ging mir deutlich zu weit, dass das nachts einfach so passierte, unvorbereitet, unangekündigt. Und da gucke ich erschrocken neben das Bett und da steht keiner. Und da gucke ich erschrocken unter meine Decke und sehe, ah, meine linke Hand.
Deine eigene Hand.
Ja, und da hat es sich unbewusst erstmal bewegt, also quasi die Finger sich ein ganz kleines bisschen gebeugt.
Was erstmal ein gutes Zeichen ist, sie bewegt sich, aber unkontrolliert und sie wirkt für die anderen Körperteile wie ein Fremdkörper.
Ja.
So. Das ist ja eine skurrile Erfahrung.
Es war eh schon schwer einzuordnen, dass das noch zu mir gehört. Also, dass dieser gelähmte Teil, den ich nicht ansteuern kann, über den ich keine Kontrolle habe, dass der ich ist. Und dann bewegt er sich plötzlich und macht mit mir Dinge, die ich gar nicht machen will.
Dass dieser Teil ich ist, interessant. Ja. Und das ist immer noch, bist du immer noch dabei wahrscheinlich, oder? Dass das mehr und mehr dein eigenes ist und
ja, und das auch wieder anzuwenden.
Ja.
Ich tendiere manchmal noch dazu, dass ich die linke Hand unterschätze und dann denke, ach, guck, das kann die ja auch.
Aha. Ja, verstehe.
Am Anfang zum Beispiel, als ich Treppen steigen sollte, da habe ich gedacht, na, entweder ich halte mich fest, also entweder die Hand konzentriert sich darauf, dass sie sich festhält, oder ich kann halt laufen. Und dann stand ich da im Geländer und habe mich entweder solide festgehalten oder bin halt da so ein bisschen hin und her gestolpert, weil ich mich nicht festgehalten habe. Und bis irgendwann der Moment kam, dass ich realisiert habe, ich kann laufen und mich festhalten gleichzeitig. Da habe ich die linke Hand lange unterschätzt.
Okay, auch so ein bisschen ein Wow-Effekt, dieser Hand wieder etwas zuzutrauen.
Ja.
So. Wie ist das überhaupt? Der Mensch ist ja ein ganzheitliches Wesen, Leib und Seele und Geist. Ist es so, dass der Leib, der gehandicapt ist, die Seele mit runterzieht? Oder kann die helle Seele, die so hoffnungsvoll ist, den Leib auch wieder ein Stück weit mitziehen? Oder ist es eine doppelte Bewegung, die da passiert? Wie erlebst du das?
Ich denke, das passiert beides. Und ich habe es auch ganz oft gesehen, dass dort, wo der Körper sehr eingeschränkt war, dass auch die Seele sehr gelitten hat. Ich glaube tatsächlich, dass bei mir eher das Zweite der Fall ist, dass ein wacher Geist und eine fröhliche Seele den Körper getragen haben und wieder belebt.
Irgendwie ist es erstaunlich, Jasmin, wie du von einer fröhlichen Seele sprichst und von deinem Glauben, wo du ja sagst, der hat sich eher vertieft, ne? Wie du so vorhin gesagt hast.
Der ist ehrlicher geworden.
Was war vorher weniger ehrlich?
Ich hatte vorher ganz viele Ideen von, was man theologisch so zu glauben hat und wie Bibel so auszulegen ist und was es da für Perspektiven gibt. Und plötzlich wusste ich, das geht hier gerade ums Innerste, es geht hier gerade um mich. Es geht nicht darum, dass ich die richtige Position habe oder dass es theologisch einwandfrei zu begründen ist, sondern es geht darum, dass es in meinem Alltag trägt.
Das ist ja ganz bemerkenswert, dass du das sagst, denn muss man vielleicht noch mal kurz hinzufügen, du hast Religions- und Gemeindepädagogik studiert, machst gerade einen Master an der Uni. Das heißt, du hast durchaus mit Hirn zu tun und arbeitest mit dem Hirn und reflektierst viele Dinge. Aber was du jetzt so erzählst, das sind eben Herzensgeschichten, was der Glaube persönlich mit dir macht und für dich bedeutet.
Da bin ich auch ganz froh drüber, weil ich hatte am Anfang von meinem Studium ganz oft so Momente, wo das, was ich geglaubt habe, hinterfragt wurde. Wo auf die Probe gestellt wurde, ist das echt, kann man das überhaupt so? Die Dozenten, die haben mich herausgefordert in meinem Glauben. Und als ich dann nach meinem Schlaganfall, beziehungsweise nach meiner Reha, wieder in die Uni kam, da hatte ich was, das konnte mir keiner wegnehmen. Das war nicht argumentativ kaputt zu machen, sondern das war was, was in meinem Herzen lebte, weil ich Gott erfahren hatte.
Das ist eine starke Erfahrung. Ja, Jasmin, zu diesem Podcast gehört eine kleine Rubrik, die heißt Hoffnungslose. Du kennst das. Hier steht ein Glas neben dir. Du darfst das gerne mal herziehen zu dir und einfach ein Los rausziehen. Und nimm irgendeines und dann lies vor, was draufsteht. Das ist so die Bitte und kommentiere es irgendwie. Das kann ein christlicher Spruch sein oder ein unchristlicher oder ein, ich weiß nicht was, tiefsinnig oder auch weniger. Lies mal vor.
Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Ich finde, das passt sehr gut zu dem, was wir schon besprochen haben. Kann aber auch hoffnungslos und ernst sein. Ich habe eher gemerkt, dass es bei mir hoffnungsvoll war und lustig. Dass es humorvoll war und dass darin Hoffnung lag.
Was bedeutet denn Hoffnung für dich überhaupt? Kannst du das beschreiben?
Ich würde sagen, Hoffnung ist so das, was trägt. So diese Perspektive zu haben, da kommt noch was Größeres. Und es geht hier gerade nicht nur um das, was ist, sondern um das, was kommt.
Wenn du ein Bild malen müsstest mit dem Titel Hoffnung, was würdest du malen?
Oh, das ist aber eine schwierige Frage.
Oh, ich bin ja der, der die Fragen stellt.
Was würde ich malen? Also für mich ist Hoffnung gar nicht so konkret, deswegen fällt es mir schwer, das jetzt in ein Bild zu fassen. Es ist eher was sehr Komplexes, aber was Hochfunktionales, vielleicht irgendwie sowas wie ein Schaltplan.
Ein Schaltplan?
Ja.
Das ist jetzt ein Ding. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht eine offene Tür oder so. Oder ein schönes Naturbild.
Nee, viel zu metaphorisch.
Okay, ist dir zu platt, zu blumig.
Ja, viel zu abgegriffen.
Hast du eine Idee, welche Farbe Hoffnung hat? Man sagt ja so grün, irgendwie grün ist die Hoffnung.
Ja, also grün ist meine Lieblingsfarbe, deswegen finde ich grün schon mal ziemlich gut.
Okay.
Ich könnte mir auch so ein Sonnengelb vorstellen.
Es ist ja ganz komisch, dass wir manchen Begriffen Farben zuordnen. Und jeweils subjektiv, irgendwie rot, die Liebe, das ist so ein bisschen Common Sense, aber ist mehr so kulturgeprägt. Und okay, also Hoffnung, Sonnengelb, Grün, das Motiv offen. Jetzt hast du gesagt, Hoffnung hat für dich was mit dem, was kommt, zu tun. Ist Ewigkeit für dich etwas Bedeutsameres geworden? Du bist eine junge Frau. Also das, was nach dem Tod kommen mag?
Ich habe auf jeden Fall Hoffnung, dass da auf jeden Fall was kommt. Ob das bedeutsamer geworden ist, das würde ich gar nicht mal so sagen. Ich glaube, es ist präsenter geworden, also dass ich mir darüber bewusster bin, dieses, was da auch immer kommt, im Blick zu behalten.
Die Zukunft ist präsenter geworden.
Ja, und auch diese Möglichkeit, dass das Leben endlich ist und dass dieses, was danach kommt, gar nicht so weit weg ist.
Und für das Stück Leben, das ja da ist, das vor dir liegt und das du Gott sei Dank mit beiden Beinen in Angriff nehmen kannst und in das du hineingehen kannst, nicht rollen musst, sondern gehen darfst. Was für Träume hast du?
Also meine Grundidee vom Leben ist, dass ich was Größeres als mich selbst vorantreiben will. Das ist so das ganz Grundsätzliche, was ich gern im Leben machen würde. Jetzt ganz konkret ist natürlich die Idee, erstmal den Master abzuschließen und dann mal zu schauen, was man mit dem Master alles so Schönes machen kann, also arbeiten. Genau, und grundsätzlich würde ich mir wünschen, dass mit dem Buch noch einige Menschen erreicht werden.
Wenn du dich in 10 Jahren siehst, so die Vorstellungsgesprächfrage, wo sehen Sie sich in 10 Jahren? Aber wenn du so ein Bild vor Augen hättest, ich würde jetzt mal tippen, dass ein Akkordeon dabei wäre und du dich spielen siehst.
Mhm. Ich glaube, das ist eher so eine private Sache quasi. Wenn die Frage so bewerbungsgesprächmäßig gestellt ist, dann ist das ja oft eher, wo sieht man sich beruflich?
Ja, ich meine es schon persönlicher. Aber du kannst in jede Dimension beantworten.
Grundsätzlich könnte ich mir vorstellen, auf jeden Fall immer noch eng verbunden zu sein mit der Kirche. Eventuell da auch zu arbeiten. Möglicherweise nicht nur irgendwo angestellt zu sein, sondern gerne auch so freiberuflich auf verschiedenen Bühnen Predigten zu halten, als Sprecherin eingeladen zu werden. Das wäre auf jeden Fall Träume, die ich noch habe.
Mhm. Wir sind gespannt, was wir noch von dir hören werden und wo wir dich erleben werden.
Ja.
Jasmin, ich habe dir zum Schluss 3 Satzanfänge, die ich dir gebe und bitte dich einfach, die zu vollenden. Erster Satz. Wenn ich heute Abend zufällig Gott treffen sollte, dann frage ich ihn,
wie es ihm geht.
Wie es ihm geht?
Ja.
Was anderes würdest du gar nicht sagen.
Ja, das interessiert mich doch am meisten, wie es in seinem Herzen aussieht. Und das kriegt man doch mit solchen Fragen. Also nicht so, wie geht's dir gut, sondern ich gehe davon aus, dass wenn ich Gott frage, wie geht's dir, dass das so ein wie geht's dir wirklich ist. Dass Gott das nicht abtut als billige Frage. Lass uns zum Deep Talk kommen.
Du würdest gar nicht mit warum und wieso anfangen, so die großen...
Nein.
Nee, okay. Wer im Krankenhaus liegt und nicht weiter weiß, dem oder der will ich sagen,
dass er nicht allein ist.
Wenn ich in 30 Jahren auf mein Leben zurückblicke und so eine Zwischenbilanz ziehe mit dann irgendwie so Anfang 50, dann will ich sagen können,
dass ich alles riskiert habe.
Ich wünsche dir,
dass ich mutig war.
Ich wünsche dir, dass du den Mut findest und das Risiko richtig dosierst und dass du deinen Humor und deine Hoffnung behältst. Alles
Danke.
Gute, liebe Jasmin, Gottes Segen, du bist ein Hoffnungsmensch. Ich wünsche dir, dass das mit der Reha weitergeht und wir dich irgendwann Akkordeon spielend wieder treffen.
Das wünsche ich mir auch sehr, danke.
Und das wünsche ich euch auch, dass ihr eine Hoffnung habt, die euch trägt, egal wie es euch geht und was euch widerfährt, ein Stück Himmel im Herzen. Und mit all dem viel Freude beim Weltverändern.